Bei Bernds Ankündigung war ich mir gar nicht so sicher, ob ich so gute Botschaft dabei habe, aber Paulus schreibt ja an Timotheus alles Schrift. Sag doch mal alles Schrift. Alles Schrift ist von Gott eingegeben. Wisst ihr es noch? Meine Eselsbrücke ist Bütze. Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Dazu ist die Bibel da. Offenbarung Kapitel 6 bis 11 zählen nicht zu meinen Lieblingskapiteln. Aber wir werden uns heute damit befassen und ich finde es cool, dass du dabei bist. Wir schließen alle Ausgänge. Nee, tun wir nicht. Ja, jetzt bist du halt dabei, jetzt ist es auch durch, oder? Genau, ich auch. Lass uns zusammen nochmal kurz beten und den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, du hast die Bibel geschrieben. Durch viele Menschen und durch viele Jahrtausende hindurch. Und heute sind wir hier in Limburg oder online, schauen zu nach Limburg. Und wir wollen dich hören, Gott. Wir wollen deine Stimme hören, wir wollen was mitnehmen. Sei es Belehrung, sei es Überführung, sei es Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, sei es Ermahnung und auch Zuspruch, selbst in dem, was so bittersüß ist, buchstäblich, was wir heute lesen. Ich danke dir, mein König, dass du da bist. Ich danke dir für dieses Buch der Offenbarung, für diesen letzten Zeugen sozusagen, das letzte Buch der Bibel, was zu uns sprechen möchte. Und wir wollen nicht feige und ignorant sein, sondern wir wollen mutig hineinschauen, aber auch voller Demut, Herr, weil vieles werden wir nicht begreifen und das dürfen wir auch zugeben. Aber wir danken dir für Einblicke und vor allen Dingen danke ich dir, Gott, dass du zu jedem ganz persönlich redest. Durch meine Worte oder zwischen den Zeilen, wie auch immer. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Also offizieller Predigttitel ist Der letzte Zeuge, Teil Nummer 8. Und die Unterüberschrift könnte man nennen, die Trübsal beginnt. Wir haben in den letzten 7 Teilen uns die ersten 5 Kapitel in unterschiedlicher Intensität angeguckt. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich das Buch gerafft habe. Ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, alles detailliert durchzugehen. Das kann man nicht, also in 10 Teile habe ich geplant. Also noch 2 nach heute, in 3 Wochen der nächste und dann Anfang Dezember der Abschluss. Das kann man gar nicht schaffen. Und ganz ehrlich, je mehr ich mich mit dem Buch beschäftige, desto klarer wird mir, wie wenig Ahnung ich habe. Und auf der Suche nach Antworten, während ich das immer wieder lese, kriege ich eigentlich jedes Mal noch mehr Fragen. Und frage mich dann manchmal vor dem Sonntag, du liebe Zeit, was soll ich bloß den Leuten dann erzählen, wenn ich dann denke, wie war das nochmal und der Reiter und das Pferd und das und der Bibelausleger sagt dann wieder was ganz anderes als der, dessen letztes Buch ich gerade aus der Hand gelegt habe und boah, da kann einem schon mal die Birne schwirren. Aber ich glaube, was Gott möchte, der Eindruck von der Simone ging ja so in die Richtung, jetzt ohne das Thema zu behandeln, ich glaube, es ist etwas, was uns zurück in die Gottesfurcht rufen kann. Da, wo wir vielleicht, hey, Gott ist unser Papa, unser bester Freund und so weiter. Das ist, Gott ist uns so nah. Wir dürfen voller Freimut, sagt die Schrift, vor diesen Thron der Gnade kommen. Aber dieser Thron, der da drauf sitzt, ist auch unser Richter. Und wir können nicht einen Teil aus der Bibel rausrupfen und sagen, der Teil von Jesus gefällt mir aber nicht, den finde ich doof. Ich mag den Weichgespülten, den mit den Wellerlocken, ne, aus dem Bibelfilm, der immer nett ist. Und die Szene mit der Peitsche, der ist auch so kuschelig wie ein Kätzchen, macht nur mal husch husch und dann laufen die alle raus. Und aber da ist so etwas dahinter. Und Gott ist Gnade, aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Wir hatten ja jetzt ein paar Tage frei und wir haben in unserer Ehezeit, haben wir dann auf Netflix, wir haben einen Film auf Netflix geguckt, also wir suchten nicht, wir hängen nicht da stundenlang, aber wir gucken auch was. Und wir haben einen Film, ich habe vergessen, wie der Film heißt, es ging um ein älteres Ehepaar, also älter auch aus meiner Perspektive, ja, also je nachdem, wie alt du jetzt bist, nochmal 20 Jahre zu meiner Generation drauf, die sich im Internet kennengelernt haben über so eine Dating-Plattform und der Mann war offensichtlich ein Betrüger, also der hat Leute abgezogen wirtschaftlich. Und dann habe ich so überlegt, ich fand die Schauspieler ganz spannend, ich fand die Aufmachung hat mich angesprochen. Entweder wird es jetzt so eine Romanze von zwei Oldies oder es wird so eine harte Sache, weil der Mann versucht, die Frau eigentlich, der hat sich nicht in sie verliebt, sondern will eigentlich nur ihr Geld. Und erst so gegen Ende des Filmes merkst du, dass die Frau auch nicht die Unschuld vom Lande ist, sondern dass sie was ganz anderes im Sinn hat. Und ich weiß nicht, ob jemand vorhat, den Film zu gucken. Ich habe den Titel jetzt auch nicht greifbar. Aber am Ende von dem Film kriegst du so einen Rückblick. Die sind ja nun alt und es geht zurück in die Zeit des Zweiten Weltkrieges dann. Und dieser Mann hat dieser Frau als kleines Mädchen etwas ganz, ganz Schlimmes angetan. Aber er erkennt sie nicht wieder. Sie hat aber über Jahrzehnte ihre Rache geplant. Perfide und richtig, also die Omi mit den grauen Haaren, die so, du denkst, oh, die Arme, die wird jetzt, die hat jetzt gleich ihre ganze Rente, ihr ganzes Vermögen mit dem Arschloch da überschrieben und so weiter. Und dann ist sie aber am Ende die, die gewinnt und ihre Rache wirklich vollzieht auf eine richtig, richtig gemeine Weise. Und etwas hat mich dann erschrocken, nämlich mein Herz an der Stelle, dass ich gedacht habe, ja. Aha. Das, wenn ihr die Story kennen würdet, würdet ihr, zumindest wir Frauen, vielleicht sagen, das hat er echt verdient. Das ist halt das Problem zwischen Gnade und Gerechtigkeit. Gnade wollen wir immer für uns selber und Gerechtigkeit für den, dem wir noch nicht vergeben haben. Stimmt, oder? Und das ist total doof, aber wir können nicht beides haben. Wenn wir Gnade wollen, müssen wir auch Gnade verschenken. Wenn wir Vergebung wollen, wir haben das Vaterunser gesungen mit der Susan, eben mit deinem Lied, der Vater vergibt, so wie auch wir vergeben haben, sagt die Schrift. Und nicht nur da. Und wenn wir jetzt diese Kapitel lesen und wir lesen, was Gott der Welt antut, es ist Gott, der handelt. Wenn es um Gericht Gottes geht, ist es nicht, hoch, ich bin aus dem Schutzraum gegangen und der Teufel hat mir eins übergezogen. Sondern das ist jetzt, das ist dann wirklich, das ist Gott. Von dem wir gesungen haben, du bist gut. Und dass ich die Gerechtigkeit Gottes und die Güte Gottes unter einen Hut kriege, dafür brauche ich viele Flashbacks in die Vergangenheit. Ich muss das ganze Bild haben, um die Geschichte zu verstehen dessen, was hier an Abrechnung passiert. Die Rache ist mein, sagt Gott. Gott sagt nicht, ich übe keine Rache. Es wird eine Abrechnung geben mit dieser Welt und mit jedem, der sich nicht an das Gnadenangebot, was Gott uns unfassbar gewaltig großzügig in Christus gemacht hat. Und wenn wir diese Sachen lesen und wir kriegen das nicht unter einen Hut und du denkst, das ist ja wieder Gott im Alten Testament, den mag ich nicht, lese nur die Evangelien. Wir brauchen das gesamte Bild. Und ich glaube, die Hässlichkeit von Sünde hat sich mir und vielleicht dir auch noch nicht so ganz erschlossen. Nachrichten überfordern mich manchmal. Wenn ich Dinge lese, die in dieser Welt passieren, die einer dem anderen antut, das fällt mir schwer. Ein Kind, das die gleiche Nachricht sieht oder die gleiche Szene beobachtet, wird davon noch viel mehr negativ beeindruckt als ich, der ich jetzt schon mitten im Leben stehe und ein paar Sachen gesehen habe, ein bisschen abgehärtet bin auch vom Leben oder, versteht ihr, von der Erfahrung. Aber die Bibel sagt ja Dinge über Gott, die mich glauben lassen oder ahnen lassen, dass Gott noch viel er ist definitiv viel unschuldiger als das unschuldigste Kind. Und er ist konfrontiert mit einer Brutalität an Boshaftigkeit, an Hässlichkeit, menschlichen Verhaltens, man kann es kaum noch Verhalten nennen, und am Ende muss dafür bezahlt werden. Es muss. Die schlimmsten Nachrichten, die man so lesen kann, für mich als Frau und Mutter, sind die über Kindesmissbrauch. Da gehen bei mir alle Sicherungen durch, da bin ich für die Todesstrafe. Ich weiß nicht, also da hört bei mir einfach was auf. Ich habe neulich eine Predigt von Indro Womack gehört, und er hat erzählt, er hat eine Dokumentation geguckt im amerikanischen Fernsehen über einen Mann, der zum Tode verurteilt war in Amerika. Da gibt es ja in bestimmten Bundesstaaten noch die Todesstrafe und da wird dann immer politisch gestritten, ist das noch, kann man noch und soll man noch und so weiter. Und diese Dokumentation hat die Lebensgeschichte von diesem Mann, von seiner Kindheit angezeigt. Und er ist natürlich aus einem zerbrochenen Elternhaus, ohne Vater. Das klassische Bild. Er wurde missbraucht, er hat Schlimmstes erlebt. Und du hast am Ende von dieser Passage, dieser Dokumentation so ein Mitleid mit dem Mann, dass du denkst, der soll nicht auf den Stuhl oder die Spritze, ich weiß es nicht, soll er nicht kriegen. Das ist doch nicht in Ordnung. Aber was ist, wenn du die gleiche Geschichte oder die gleichen Geschichten zeigst von den kleinen Mädchen, die er gefoltert, missbraucht, vergewaltigt hat und zu Tode gequält hat? Was willst du dann? Was ist Gerechtigkeit? Wer kann all das eine gegen das andere aufwiegen? Wer kann das letzte Wort sprechen? Wer ist unparteiisch? Die Frage nach Schuld, ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt, steht auch alles nicht auf meinem Zettel, was ich jetzt sage, die wird ja immer wieder in unserer Gesellschaft und auch in der Justiz teilweise relativiert. Auf der einen Seite verstehe ich das, okay, der war besoffen. Aber warum war der besoffen? Und hat dann meine Freundin totgefahren mit dem, versteht ihr, also wo, es ist so diffizil. Und es ist bestimmt eine schwere Aufgabe. Und das Wichtigste, was du brauchst, sind Informationen von beiden Seiten. Richtig? Denke ich. Das ist, was ein Gericht braucht, um ein objektiv, halbwegs gerechtes Urteil zu fällen. Um Dinge, die einer dem anderen zum Beispiel angetan hat, entsprechend zu bestrafen. Ohne Strafe wäre nicht in Ordnung, oder? Also jetzt mal, muss vielleicht nicht die Todesstrafe sein, aber ohne Strafe kann nicht sein. Ja, wir leben in einer verrückten Welt und das Bild von Gott, wenn du das liest oder wenn wir das hier zusammen angucken, von dir, das sollte sich nicht ändern, weil Gott ist genau derselbe. Und ich glaube, wenn wir uns in 100 Jahren im Himmel, weiß ich nicht, ob wir das dann noch tun, es interessiert uns wahrscheinlich dann nicht mehr, unterhalten darüber, ob Gottes Gericht wirklich in Ordnung war, ob das fair war oder ob wir uns lieber einen anderen Richter gewünscht hätten. Wie absurd der Gedanke. Wir kommen wahrscheinlich mit Tränen in den Augen zu dem Ergebnis, er hat es richtig gemacht. Er hatte alle Informationen. Und er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das Krasse bei Gott ist ja, dass der Kinderschänder und sein Opfer, wer auch immer, da Bitterkeit und da Bosheit, beide in einem Fingerschnipp Vergebung bekommen können, wenn sie wollen, wenn sie sich demütigen, wenn sie Buße tun. Und es gibt ja diese Geschichten, vielleicht habt ihr euch damit beschäftigt, so vom, ist das vom Wächterruf von Ottwin Schweitzer, gibt es so ein Buch über Deutschland oder vielleicht auch mehrere, wo alte Nazis sich kurz vor ihrer Hinrichtung bekehren. Ist das gerecht? Gott ist unfair, hat Bernd mal gepredigt. Und das, ja, das ist, was habe ich verdient? Was hast du verdient? Der Radiergummi, den ich meinem Klassenkameraden in der Grundschule geklaut habe, der hat ausgereicht. Eine Sünde, eine Lüge. Hier ist keiner, der noch nie gelogen hat. Und wenn du jetzt sagst, doch ich, dann hast du das erste Mal damit angefangen. Oder das zweite Mal. Es ist einfach so. Wir haben alle versagt. Wir haben alle den Tod verdient. Aber Gott ist so gnädig. Und boah, das ist echt ein schweres Thema. Aber wir wollen uns da nicht drücken. Okay. Der Countdown der Geschichte ist mein erster Punkt. Wir befinden uns laut Bibel im Zeitalter der Gemeinde. Wir sind jetzt in der Zeit der Gnade. Ich habe hier mal, es ist nicht so einfach handschriftlich aufgemalt. Ne, Pfingsten, hier sind wir bei Zeile 1, erster Block, Geburt der Gemeinde. Jetzt sind wir immer noch, der Tag des Heils ist elendlang. Meiner persönlichen Überzeugung nach endet diese Zeit im Wesentlichen hier mit der Entrückung. Dann kommt die Trübsalzeit, auch da wird es Christen geben, auch da wird es Bekehrung und Evangelisation geben. Die Wiederkunft Jesu, die Schlacht bei Harmageddon, das Hochzeitsmahl des Lammes, das tausendjährige Reich, das Endgericht, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Das ist so der grobe Ablauf. Also wir sind an dieser Stelle des Tag des Heils im Zeitalter der Gemeinde oder nach dem Buch Daniel sind wir zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche in einer langen Pause unterwegs. Ich zeige euch dazu auch eine Tabelle. Die ist im Querformat. Ich hoffe, das funktioniert, ja. Das habe ich euch bei Teil 3. Wenn ihr das länger angucken möchtet und auch mehr dazu hören möchtet, schaut euch Teil 3 vom letzten Zeugen an, irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten. Das ist aus dieser Prophetie aus Daniel 9. Und laut Daniel 9 endet diese 69. Jahrwoche, also 69 mal 7 Jahre, irgendwann da, bei der Kreuzigung oder bei der Auferstehung von Jesus. Und jetzt haben wir eine lange Pause. Und die 70. Jahrwoche, der letzte Zeitabschnitt, das letzte Mal 7 Jahre, das ist das, so verstehe ich es und so folge ich anderen Bibelauslegern, was die Trübsalzeit ist. Die letzten 3,5 Jahre davon, die sogenannte große Trübsalzeit. Okay, soweit, Tabelle. Wenn du mehr hören willst, dazu Teil 3. Ich möchte, dass du dir etwas vorstellst. Wenn du nicht zu müde bist, darfst du auch die Augen zumachen. Stell dir doch mal vor, neben dir sitzt jetzt Johannes, der Verfasser oder die Sekretärin, die das Buch aufgeschrieben hat, so muss man sagen, er hat es ja nur aufgenommen. Also Johannes sitzt da neben dir, ein Mann Mitte 90. Sein Gesicht ist gekennzeichnet von einem langen Leben und vielen Erfahrungen. Seine Haut ist voller Falten. Aber seine Augen leuchten und ihn umgibt eine Atmosphäre des Friedens und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Seine Hände sind voller Altersflecken. Seine Stimme ist angenehm und etwas brüchig. Während er dir erzählt, was er gesehen hat, laufen leise Tränen seine Wangen hinunter. Ja, er sitzt da gerade neben dir. Und doch ist er innerlich ganz bei dem einen, bei Jesus, den er mehr liebt als irgendetwas oder irgendjemand sonst. Dieser Mann hat auch diese Kapitel aufgeschrieben, die wir heute ein bisschen ins Auge fassen, in der Kürze der Zeit. Wir finden in Kapitel 6 bis 11 und auch danach noch Gericht und Anbetung. Die Bibel schildert uns Ereignisse aus der geistlichen Welt und Katastrophen auf der Erde. Sie berichtet uns von Engeln und Dämonen. Wir lesen von Plagen. Und wenn du die liest, heute und auch das nächste Mal, gucken wir uns die ein bisschen näher an, dann hast du das Gefühl, du bist bei Mose in Ägypten. So ein bisschen genauso diese schrecklichen Dinge. Sachen in der Natur, an Menschen, an Tieren, Krankheiten, Sterben. Na, der Erstgeborene war ja die 10. Plage, die letzte Plage bei Ägypten. Richtig, richtig schlimm. Wo wir das nächste Mal dazu kommen, sind die Bilder, die Archetypen fast von zwei Frauen. Die dreckige Hure und die keusche Braut Christi. All das erzählt Johannes und davon berichtet er. In Bildern, in Symbolen, in Visionen, teils auf der Erde, teils im Himmel, wie gesagt. Gerichtet ist das ganze Buch an Christen. Weil wenn wir schon Herausforderungen haben, das zu erfassen, wie viel mehr Leute, die mit Gott nichts anfangen können. Die vielleicht voller Stolz sich eine 666 aufs Nummernschild geknallt haben. Und vielleicht, ist das VW oder Opel? Wo kann man so ein Teufelchen draus machen? Das machen ja manche, ne? Mit dem Dreizack und zwei Hörnchen. Noch nie gesehen? Also manche Autofahrer machen das. Und jetzt, ich habe gerade Lust, ein paar Vorurteile zu befeuern. Seid ihr bereit? Also ich gebe dir ein bisschen Munition, wenn du Mercedes und doof findest und mich vielleicht auch. Ich bin vor einer Weile an so einem Auto vorbeigefahren. Es war ein schwarzer Kleinwagen. Der hatte so diese teuflische Symbolik und dieses Nummernschild. Und ich bin mit meinem zugegebenermaßen dicken Mercedes dran vorbeigefahren. Ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied. Okay, zwei haben sich mit mir gefreut. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich als Christ so ein cooles Auto habe. Ja, das ist eine dumme Überheblichkeit, gell, Simone, wie war das mit dem Stolz? Aber irgendwie, das ist die Nummer des Losers. Ich verstehe gar nicht, wie man sich das freiwillig irgendwo hinschreiben kann. Also das ist, wenn man dann schon was aus der Bibel rauszieht, dann sollte man doch die 3 nehmen oder die 7. Das sind die Zahlen, da geht's um Gott. Die kannst du dir aufs Auto babschen oder die 12, wie auch immer. Okay, ja gut, hat nicht so ganz funktioniert mit dem Witz und die Antipathie. Weiß ich jetzt gerade nicht, ist jetzt zu spät, ich habe es ja schon gesagt. Okay, wir gehen zu Punkt 2. Ich versuche mal eine Übersicht dieses schlimmen Gerichtes Gottes zu machen. Ich habe mich wirklich mal da dran gewagt und versuche euch da einen Überblick zu schaffen. Und dazu schauen wir jetzt tatsächlich in unsere Bibel. Schlag doch mit mir Offenbarung Kapitel 6 mal auf. Weil da geht's jetzt los mit der ersten 7er Folge von 3 7er Folgen an Einzelgerichten. Oder auch verschiedene Beschreibungen teilweise desselben Gerichtes Gottes. Das ist dann wieder Auslegungssache und das kannst du dir aussuchen. Zwei Bücher, die ich empfehlen kann zum Thema, das gibt es nicht mehr, aber es gibt ein neues und der Bernd hat mir so eine Handvoll davon bestellt. Das heißt, ich rechne damit in 3 Wochen, lege ich die da einfach zum Kreuz und dann könnt ihr euch von Werner Kniesel die neu aufgelegte Variante mal mitnehmen, wenn ihr wollt. Der David Paulson hat auch ein Buch über die Offenbarung geschrieben. Eigentlich sind beide Bücher nur Transkripte von ihren Predigtreihen. Es liest sich nicht so fluffig. Transkript heißt, irgendein Typ hat ihre Predigtreihe gehört und abgetippt und hat dann zwischendurch eine Überschrift reingepresst. Ich weiß nicht, ob die Überarbeitung von Kniesels Buch jetzt auch inhaltlich ein bisschen strukturierter ist, aber eigentlich sind es beides Transkripte von Predigtreihen. Aber gut, bei Paulson sehe ich ganz viele Dinge ganz viel anders. Bei dem gibt es nämlich keine Entrückung vor der Trübsalzeit, das finde ich doof. Er hat ein paar gute Argumente dagegen. Ich kann es dir nicht versprechen. Und was man niemandem versprechen kann, ist, dass wir kein Leid erleben. Nur weil wir gerade zufällig in einem Land sind, wo es das aktuell nicht gibt, heißt es das nicht. All das, was wir lesen, gibt es ja irgendwo schon. Und Verfolgung gibt es auch. Es sind es zwischen 100 und 200.000 Menschen jedes Jahr, die umgebracht werden, weil sie Christen sind. So, das ist alles schon da. Okay, inzwischen habt ihr Kapitel 6 gefunden und wir lesen gemeinsam. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, die mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Jetzt kommt die große Frage, wer ist der Reiter auf dem weißen Pferd? Traut sich jemand? Ihr dürft reinrufen hier im Saal. Wer sagt Jesus? Okay, sie ist ganz clever. Sie sagt, ich habe von jemand gelesen. Er sagt, das ist Jesus. Wer glaubt, dass es jemand anderen symbolisiert, der Reiter auf dem weißen Pferd? Wer? Wen symbolisiert er? Das Gegenteil, sag's mutig. Den Teufel. Okay, ein dritter Vorschlag. Prince Charming. Prince Charming, yes, that's quite a good thing. Also, ich mach's ein bisschen spannend. Viele Eroberer der Geschichte sind, ich habe mich belehren lassen durch viele schlaue Bücher, tatsächlich auf weißen Pferden irgendwo eingeritten. Und es gibt verschiedene Museen, David Paulson schreibt da ganz ausführlich drüber, wo man das wirklich auch nachlesen kann. Ich weiß, ich habe keine Namen, ich bin nicht so im militärischen Zuhause und auch nicht in der Geschichte. Der Bernd könnte euch da vielleicht jetzt weiterhelfen. Auf einem weißen Pferd, das mit dem Bogen kann dann noch ein Hinweis auf eine ganz bestimmte Volksgruppe sein, kann man aber auch einfach mal jetzt an die Seite liegen lassen. Manche Bibelausleger, auch namhafte, glauben wirklich, dieser Reiter heißt Jesus, weil er kommt, um zu siegen, weißes Pferd, ne, was soll sonst weiß sein. Wenn du den Traumdeutungskurs mitgemacht hast, weißt du, jede Farbe kann eine gute und auch eine gegenteilige Bedeutung haben. Weiß steht natürlich im positiven Sinne für Reinheit, für Gott, ne, für ja, Freiheit von Sünde und so weiter, für Gerechtigkeit. Kann aber auch stehen, wer weiß es, für Religion, den religiösen Geist. Wenn du von einer weißen Schlange träumst, hast du vielleicht die Lüge eines religiösen Geistes aufgefangen. Das könnte eine Option der Deutung deines Traums sein. Ich habe mich also auch der Gruppe der Bibelausleger angeschlossen, die sagt, das ist nicht Jesus, das ist der Antichrist, Prinz Charming. Er kommt, um zu siegen, und er siegt auch erstmal. Er ist derjenige, der das gleiche Angebot bekommt wie Jesus in der Stunde seiner Versuchung. Was hat der Teufel zu Jesus gesagt? Wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt ohne das Kreuz auf dem Silbertablett. Hier. Du musst nur niederfallen und mich anbeten und alles ist dein. Oh, sagt Eva im Himmel, nee, die Stimme kenne ich. Das war der gleiche Blödmann, der mich damals. Die gleiche Stimme. Wir wissen, der Teufel hatte alle Reiche der Welt. Das war keine Lüge in seiner Aussage. Wir haben ihm ja den Schlüssel für die Erde sozusagen gegeben im Sündenfall. Aber Jesus hat dankend abgelehnt und ist den schweren Weg gegangen für dich und mich, für deine und meine Freiheit. Ja, das ist wie, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Das ist ja wie, dann wären wir immer noch da. Geschichte ohne Ende. Und für mich steht das hier für die Verführung. Die Bibel sagt an anderer Stelle, der Teufel kommt gerne als Engel des Lichts. Er verkleidet sich gerne als der Gute. Das ist ja gut mit dir meint. Die doofen Christen, die dir alles verbieten. Und Gott, der ist ja so ein Spaß, so eine Spaßbremse und in die Kirche gehen. Und lass uns das Leben rocken, lass uns das Leben genießen, was auch immer gut erscheint. Er kommt auch mit der Verheißung des Friedens, weiß, ne, der Friede, weiße Tauben und so weiter. Und das macht er ja auch, da kommen wir dann später drauf. Er macht einen Friedensvertrag mit Israel, so kann man das verstehen, den er dann nach 3,5 Jahren bricht. Und er kommt erstmal als der Gute. Und viele Diktatoren, viele üble Männer der Geschichte, viele Antichristen haben auch gute Dinge getan. Straßen gebaut, was auch immer. Dinge fürs Volk getan, gegen Arbeitslosigkeit hat Hitler, glaube ich, irgendwas hingekriegt. Keine Ahnung, es war nicht von Anfang an alles gleich ersichtlich, wo das Schiff am Ende hinfahren würde. Und so wird es auch hier sein. Vielleicht steht es auch für die Weltreligion, nach der ja die Menschheit so sehr schreit, weil wir alle denselben Gott, ne? Und war das in Berlin, wo jetzt die erste gemeinschaftlich religiöse Muslimen, Juden, Christen, und wo sonst als in Berlin könnte sie auch stehen? Ja, vermeintlich rein und gut, aber halt nicht gut. Okay, das ist der erste Reiter. Ich persönlich denke wirklich, es ist der Antichrist. Und etwas, was mich noch glauben lässt, dass es wirklich der Antichrist ist, ist diese Connection, die er mit den anderen drei Reitern hat, die ja alle kommen, um dieses Gericht mit zu transportieren, und die ja nicht Gott selbst sind. Ich meine, klar, Gott lässt das Ding los, aber er ist nicht einer dieser Reiter. Und was Jesus uns vorhersagt, darfst du wirklich mal die Freunde, die eben gesagt haben, die ich so ein bisschen lustig dargestellt habe, ich lese nur die Evangelien. Dann darfst du Matthäus nicht lesen, weil wenn du magst, schlag doch mit mir Matthäus 24 mal auf. Da finden wir eine ganz ähnliche Liste wie hier bei den vier Reitern. Die Jünger waren hier schlau, weil sie haben Jesus eine Frage gestellt. Gott Fragen zu stellen ist eine gute Sache im Gebet. Und dann gut zuzuhören ist noch besser. Matthäus 24, 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende des Endes der Weltzeit sein? Jesus hat sich daraufhin nicht schweigend auf den Berg zum Beten zurückgezogen, sondern er hat wirklich was gesagt und er hat sehr, sehr viel gesagt. Und das kann man gut studieren. Lies das mal die Tage wieder. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, hab Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Antichrist, ich habe gelesen, das heißt, nicht unbedingt nur gegen Christus, Gegenstück, sondern anstelle von ein anderer Christus. Eine Alternative. Dann lass uns doch mal die Alternative betrachten. Hier können wir doch bestimmt einen Kompromiss finden. Das sind doch Dinge, die so menschlich zeitgemäß sind. Aber an mancher Stelle gibt's einfach nur schwarz und weiß. Und da tun wir gut daran, da auch Hardliner zu bleiben. Vers 6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wir lesen, hast du den Finger noch in der Offenbarung? ich muss selber mal gucken, dass ich mein, glaube ich, mein Zettel weggelegt. Hier, das zweite Siegel, Vers 3, Offenbarung 6. Als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd heraus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Na, da braucht man nicht mal einen Traumdeutungskurs oder ein Symbol der Bibelkurs besucht haben, um das zu verstehen. Es geht um Krieg. Krieg, Kriegsgerüchte hat Jesus in Matthäus 24 als zweites auch erwähnt. Das ist ganz witzig. Und hier haben wir es auch. Das dritte Siegel, ich mache es mal kürzer und lese immer nur den zweiten Teil. Der erste Teil ist ja immer identisch. Ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Die moderneren Übersetzungen sagen dann, ein Tageslohn für ein Weizenbrot. So, jetzt habe ich heute Morgen noch schnell mal gegoogelt, was man in Deutschland so im Schnitt verdient und dachte, naja gut, dann gibt's wieder, ich habe weniger, ich habe mehr, bla bla bla. Nehmen wir mal den Mindestlohn, den die neue Regierung jetzt so anpeilt, 12 Euro. Wir sind ja jetzt im Moment bei 10, 11 oder wo ist der gerade, sowas um den Dreh. 12 Euro mal 8 sind? Knappe 100. 96, genau, knappe 100. Also nehmen wir mal die 100. 100 Euro für ein Weizenbrot beim Bäcker? Das wäre schon. Wir sprechen und lesen in den Nachrichten von Lebensmittelverteuerung, von Getreide und von sonstigen Schwierigkeiten. Aber 100 Euro für ein Brot, das ist schon eine herbe Inflation oder Situation. Es geht um wirtschaftliche Konsequenzen. Geistliche Verführung, wir haben Krieg und Kriegsgerüchte und wir haben eine fatale Situation wirtschaftlich gesehen, die zu Hunger und Hungersnot schwarz führt. Und als es das vierte Siegel öffnete, das wollte man überspringen, ich sah und siehe ein fahles Pferd. Andere übersetzen bleich, ein ekeliges, fahles Grün. Also das Wort für Chlorophyll steckt da, glaube ich, im Griechischen irgendwie so ein bisschen drin. Also so wie ein blutleeres Gesicht, wenn dir übel ist und du kurz vorm dich übergeben bist, wenn du so leicht grünlich wirst. Irgendwie so eine Farbe in der Richtung hat das Pferd dieses Reiters. Und da kommt dann ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht, das sind wieder alle Reiter gemeint, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ich habe heute Morgen geguckt, die Weltbevölkerung stand heute, also heute Morgen sind bestimmt wieder ein paar Leute geboren worden in den letzten Stunden, waren 7,93 Milliarden. Knappe 8, ne? So, hier mit meinem Freund. Ich bin beide, lässt sich viel leichter rechnen. Ein Viertel davon sind 2 Milliarden. Super. Wie viele Menschen sind denn in den beiden Weltkriegen gestorben? 60 Millionen. Im zweiten habe ich das. Also laut Google 60 bis 65 Millionen sagen die Schätzungen für den zweiten Weltkrieg. Wer weiß es für den ersten? 20, Wikipedia und du, seid euch einig. Macht nach Adam Riese, knappe 90, sagen wir mal wirklich 85 jetzt in dem Fall. 85 Millionen zu 2 Milliarden. Wie viele Nuller waren das nochmal? Also ich glaube es waren 3%. Milliarden mal 10, wenn 850 Millionen, also die Weltkriegstoten, mal 100, sind 8 Milliarden? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Keiner hilft mir. Keiner will sich blamieren.
8 Millionen mal 100 sind 8 Milliarden.
Dankeschön. Ein Mann, der sich traut. Genau. Also, das ist ein Unterschied. Da sind die zwei Weltkriege Fliegendreck gegen das, was passiert in der ersten, entschuldigt das Wort, ich weiß, wir sind alle ein bisschen sensibilisiert, Welle. Phase. Wie auch immer. Okay. Also die Liste, wir können Matthäus 24, könnten wir jetzt auch weiterlesen. Vielleicht machen wir noch ganz kurz Vers 7, Matthäus 24. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, das ist jetzt neu, das hatten wir noch nicht, geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Was sind Wehen? Wehen ist das, was Frauen haben, bevor die Kinder kommen. Krämpfe, Muskelkontraktionen. Und was ist am Ende der Wehen? Was ist da? Was Schönes, ja, das braucht man heute bei der Predigt, ne? Neues Leben ist dann da. Genau. Und so wird es auch am Ende der Offenbarung sein. Erst wird es ganz, 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 ganz viel schlimmer. Richtig, richtig, richtig schlimm und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Dann kommt Jesus auf den Plan und beendet das Ganze. Dann gibt es ein kurzes Interlude, tausendjähriges Reich. Also nicht das, ne, sondern das gute tausendjährige Reich des Messias, wo wirklich Friede herrscht, wo Christus regiert, wo der Teufel gebunden ist für 1000 Jahre, dann aus irgendwelchen juristischen Gründen, die ich nicht weiß, aber die mittlerweile bestimmt da sind, muss der Teufel dann nochmal kurz eine Chance bekommen und dann wird der Sack wirklich zugebunden und Himmel und Erde vergehen und es kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und wenn du zu Christus gehörst, wirst du dort bei Gott wohnen alle Zeit. So, das ist so im Schnellvorlauf. Was gibt's noch, was Jesus sagt? Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Nächstes Mal beschäftigen wir uns ja mit den zwei Tieren. Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Das eine ist der politische Boss und das andere ist der spirituelle Boss, der ihn unterstützt von der gegenwidergöttlichen Seite. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es erinnert uns an die Sendschreiben, Kapitel 2 und 3, die Überwinder. Die sind's, die's packen. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann, sagt Jesus, wird das Ende kommen. Also es gibt verschiedene Zeichen, die du in der Offenbarung findest, die du in diesen Endzeitreden von Jesus in den Evangelien findest. Und an anderen Stellen auch in den Briefen, findest du immer wieder Zeugnisse dafür. Das ist ganz spannend, das rauszupicken und zu denken, oh, da steht, Petrus hat ja auch was geschrieben und da hat Paulus auch noch einen Hinweis drin. Und das ist ja, ne, an Timotheus, in den letzten Tagen aber werden die Menschen stolz sein und prahlerisch und werden sich verführen lassen. Viele werden vom Glauben abfallen. David Paulson sagt, am Ende der Zeit wird die Kirche oder die Gemeinde Jesu Christi winzig sein, weil sie total zusammenschrumpfen wird. Weil viele Jesus und ihre Geschwister verraten werden und abfallen werden. Ich will das gar nicht glauben. Ich will immer so Endzeiternte und Endzeiterweckung. Vielleicht passiert auch beides parallel. Ich habe keine Ahnung. Aber es dramatisiert sich. Es spitzt sich jedenfalls zu. Es gibt verschiedene Zeichen, die passieren. In der Natur. Das schaffe ich jetzt nicht mehr ganz, das so im Einzelnen mit euch anzugucken. I'm sorry, aber ihr könnt es nachlesen und könnt gute Bücher kaufen. In der Natur bis hin zu Sonne, Mond und Sterne, dass also ein Teil des Lichtes fehlen wird. Es gibt Dinge, die Menschen an Krankheiten, an Seuchen erleben werden. Es gibt immer wieder dieses Ding mit den Erdbeben, Hungersnot und Krieg. Und es gibt besondere Zeichen in Jerusalem und in Israel. Manche Ausleger glauben, dass diese 3 7er-Zyklen, die wir jetzt hier angefangen haben anzuschauen, die wir nicht im Einzelnen anschauen können, teilweise parallel ablaufen, Manche glauben, die laufen chronologisch wirklich nacheinander, alle 21. David Pawson sagt, und da bin ich so ein bisschen bei ihm, das gefällt mir ganz gut, wie er das begründet. Er sagt, dass die 6 Segel, die 6 Posaunen, die 6 Zornschalen teils überlappend, aber im Wesentlichen nacheinander laufen. Und es gibt immer eine Pause, bevor das 7. kommt. Und wenn du das 7. liest, ich habe mir das alles aufgeschrieben, aber das kann ich euch jetzt leider nicht alles im Einzelnen vorlesen, dann stehen da die gleichen Dinge. Nicht identisch vom Wortlaut her, aber es steht immer Blitze, Donner, ein weltweites Erdbeben und manchmal steht dann auch Hagel dabei. Findest du in Offenbarung 8, in Offenbarung 11 und in Offenbarung 16. Das ist nämlich immer das 7., das 7. Siegel, die 7. Posaune und die 7. Zornesschale. Dann gibt es noch was ganz Spannendes in diesem großen Block bis Kapitel 11. Dann gibt es diese 2 Zeugen. Das möchte ich noch mit euch lesen und dann mache ich einen Punkt und komme einfach zum Ende. Ist egal, das ist halt jetzt, wie es ist. Okay, wir lesen Offenbarung Kapitel 11. Ab Vers 3. Das ist jetzt ein besonderer Event, der tatsächlich in Jerusalem stattfinden wird. 2 Männer werden auftreten und die werden Folgendes tun. Ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Ich kriege an der Stelle sofort ein Flashback an die Stelle, wo die Jünger zu Jesus sagen, Herr, sollen wir wie Elia beten, dass Feuer auf sie abfahre? War das, wo sie ihn nicht aufgenommen haben? Ich weiß, die Details habe ich jetzt gerade auch nicht im Hirn. Und Jesus sagt, nee. Aber das war Gnadenzeit. Das war Heilzeit. Das ist auch eigentlich, was Gott so sehr will. Gott sagt, ey, lass mich dich doch retten. Komm, steig ein in die Arche, komm auf die andere Seite, was auch immer. Ich will das ja gar nicht. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber hier ist es tatsächlich so, da kommt diese harte Konfrontation und hier ist es wie im Alten Testament. Dann können die wie Elia Feuer rufen und dann gibt es einen riesen Zong und eine riesen Kraftdemonstration von Gottes Seite, verzehrt ihre Feinde, wenn wir schon bei der Todesstrafe waren wir heute schon mal. Und wenn jemand ihnen, also diesen 2 Männern, die Gott da beauftragt, Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt. Das klingt doch schon wieder nach Elia, oder? 3,5 Jahre, Jakobus 5 erzählt davon. In den Tagen ihrer Weissagung, 3,5 Jahre, 1260 Tage, 42 Monate, das finden wir immer wieder, wenn es um diese Zeit hier geht. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Da steht mir doch schon wieder der Mose vor Augen. Du liebe Zeit, das ist ja wie am Nil. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Ein Auftritt mit Zeichen und Wundern, dann umgebracht, öffentlich vom Feind. Kommt mir auch bekannt vor. Ist bei Jesus auch so ähnlich gewesen, ohne diese Gerichtsseite natürlich. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Naja, da braucht man jetzt kein Auslegungslexikon für, das ist Jerusalem, wo der Herr gekreuzigt worden ist, außerhalb der Stadt. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken. Und werden einander Geschenke schicken, weil diese 2 Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnten. Wie krank kann man denn sein? Angesichts 2 verwesender Leichen auf irgendeiner Straße sich Geschenke zu schicken. Also es ist absolut crazy. Nach den 3,5 Tagen, mit 3 Tagen hatten wir schon mal irgendwas, da war schon mal einer gestorben. Hier ist es ein halber Tag mehr. Nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße. Da fällt ihr das Geschenk aus der Hand in dem Moment, ne? So. Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Das ist ja wie, wer guckt sowas, Walking Dead oder wie heißen diese Serien, Zombie und keine Ahnung. Also wenn du dabei sein willst, bekehr dich nicht. Und vielleicht hast du Glück, dass wir wirklich jetzt da sind, wo einige glauben, dass es noch in den nächsten paar Jahrzehnten so passiert. Dann könntest du live dabei sein. Ich hoffe, dass ich dann nicht mehr da bin und dass David Pawson Unrecht hat und dass ich mit dem Herrn entrückt und so weiter bin. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird das so passieren. Genau so wird es passieren, das glaube ich wirklich. Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf. Kommt mir auch schon wieder bekannt vor, ist ja wie Ostern. Ha? Apostelgeschichte 1, Ende der Evangelien und so weiter. Und ihre Feinde sahen sie. Als ich das erste Mal gelesen habe für die Vorbereitung, habe ich geweint, weil ich irgendwie dachte, Gott ist gerecht. Ich meine, die haben ja, was haben die durch, die zwei Männer, wurden da hingeschlachtet, lagen, und aber dann erhöht Gott sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel, 10% Jerusalems, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Also wenn du mal irgendwo da sitzt und es steht in der Tageszeitung in Jerusalem, über Jerusalem, dann mach dir Gedanken. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Und das zweite Wehe ist vorüber, sie das dritte Wehe kommt schnell. Das sind jetzt keine Wehen im Sinne dieses Bildes, sondern dieses Wort, was da steht, bedeutet wohl auch so eine Art Fluch, ein Fluch von Gott, der die Erde an dieser Stelle der Weltgeschichte trifft. Wer sind die zwei Männer? Oh, die ist der finale Reihe, die den Roman geschrieben haben, der Jenkins und wie heißt der andere? Lahai? Die haben sich ja was ausgedacht, das kann so sein, Mose und Elia. Ne? Mose, den hat ja Gott selber irgendwie beerdigt und der Elia, der ist in den Himmel aufgefahren, ist sowieso very mysterious. Kann sein. Das Lustige ist, habe ich nicht gewusst, es gab Leute, die waren fest davon überzeugt, das sind Luther und Calvin. Das waren die, die gesagt haben, dass in den 1500 Jahren die Erde untergeht. Die waren fest davon überzeugt, aufgrund der Dinge, die sie erlebt haben. Die hatten ihr eigenes Corona und ihre eigenen Sachen. Und jeder, der was erlebt, der denkt immer, wir sind es. Jeder bekehrte Christ über 70 sagt, ich bin bei der Entrückung dabei, ich werde es erleben. Einige hatten bisher Unrecht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Jesus hat gesagt, er hat keine Ahnung. Und ich halte meine Studel an der Stelle. Ich weiß es nicht. Was wichtig ist, ist mein dritter Punkt. Und ich versuche jetzt echt Gas zu geben, weil wir wollen noch Abendmahl feiern. Mein dritter Punkt ist eine Frage an dich. Wo stehst denn du? Wo wirst du sein? Gehörst du schon dem weißen Reiter aus Kapitel 19? Das ist nämlich dann wirklich Jesus. Also da sind die sich, glaube ich, auch alle einig. Stehst du noch auf Sand oder stehst du stabil auf Felsen? Jesus hat ja gesagt in Matthäus 7, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist schlau. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt, der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Ich versuche ja, in meinem Haus leben junge Menschen und andere junge Menschen kommen dazu und dann kriegt man so Begriffe mit, die muss man lernen. Ich muss neue Vokabeln lernen. Also für mich war das eine ganze Weile komisch, dass Menschen LOL sagen, wenn sie sagen wollen, ah, das ist aber lustig. LOL. Mittlerweile, ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, ich weiß nicht mehr, laugh out loud. Die Engländer haben wieder, das ist die Abkürzung dafür. Ich habe eine eigene Abkürzung kreiert für Matthäus 7 mit dem Sand und mit dem Felsen. Wollt ihr sie hören? Ja. Dankeschön für das. Ja, ich hätte es auf jeden Fall gesagt, auch wenn ihr Nein gesagt hättet. NNN. Ich lese nochmal den Vers, auf den sich NNN bezieht. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, hat ein Problem. Der Bernd darf jetzt nichts sagen, er kann ja hier abgucken. NNN. Nicke nutzt nichts. Nicken nützt nichts. Ja? zustimmen, sagen, ja, ja, das glaube ich alles, was in der Bibel steht. Aber komm mir nicht an mein Portemonnaie. Und Sex habe ich sowieso, das ist doch, das kann man doch heute, das ist doch, also Gott sieht das heute völlig locker. Gott hat seine Meinung auch geändert. Und du mischst dich jetzt einfach hier
mal
ein.
Ich mische mich jetzt einfach mal. Ich bin ja Gottesdienstleiter, ich darf das.
Nein, mach mal.
Ich habe heute Morgen was gelesen, das passt genau an diese Stelle. Deswegen möchte ich euch das gerne vorlesen. Das ist aus dieser Tageslese, Leben ist mehr. Vielleicht hat es jemand auch schon gesehen von euch. Und zwar wurde hier ein anderer, nicht Calvin und Luther, sondern hier wurde Zwingli zitiert, also auch einer der Reformatoren. Und zwar, auch im 21. Jahrhundert, sagt hier der Autor, gilt das, was Zwingli sagte, nämlich, wir Christen brauchen es, ununterbrochen eingebläut zu bekommen, dass Reue, Missfallen und Scham über uns selbst nötig sind, um zur wahren Selbsterkenntnis zu kommen, damit zur Gotteserkenntnis und schließlich auch die Bekehrung kommen kann. Also das fand ich so, es ist so super altmodisch natürlich, ne, die Begriffe und so. Aber stell dir mal vor, Zwingli sagt, wenn du gerettet werden willst, dann musst du vorher ein klares Selbstbild bekommen. Ich rede jetzt nicht zu denen, die schon gerettet sind, sondern zu denen, die zukommen, die sagen, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben, ich habe noch nie meine Sünden vor ihm bekannt, ich denke vielleicht gar nicht so schlecht von mir. Ja, das ist ja oft der Fehler. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, sehe ich ja gar nicht so schlecht aus. Ich bin ja kein Mörder und so weiter. Aber die Begriffe hier, ich brauche es eingebläut zu bekommen, dass ich Reue, Missfallen und Scham haben sollte über meinen Lebensstil ohne Gott. Weil wir alle haben das nötig, wenn wir Jesus nicht angenommen haben. Wenn wir keine Vergebung bekommen haben, sind wir alle im Dreck. Die einen tiefer als die anderen, gut. Aber Dreck bleibt Dreck. Mit anderen Worten, ob du bis zum Hals im Dreck warst oder nur bis zum Knöchel, sobald du auf einen schönen Teppich kommst, sieht jeder, dass du im Dreck warst. Und egal wie tief das war, du warst im Dreck. Stimmt. Und du brauchst eine Wäsche, okay? Du brauchst eine Reinigung. Und das finde ich hier so, wow, und wenn wir das kapiert haben, ja, ich bin im Dreck, ja, ich krieg's allein nicht weg, dann sind wir vorbereitet für dieses kostbarste aller Geschenke, was Gott uns gibt. Wisst ihr, was das ist?
Buße.
Nicht Rettung, Buße. Weil ohne Buße niemand gerettet werden kann. Und Buße kannst du nicht produzieren. Probierst du, geht nicht. Aber du kannst darum bitten. Und er gibt gerne. Buße ist ein Geschenk. Viele haben das noch nicht kapiert. Sagen, Buße ist ja furchtbar und überhaupt, ich fühle mich dann so schlecht. Ja, aber Buße ist doch dafür da, damit ich zu ihm gehe und komme und hole mir meine Reinigung. Und danach, wow, ich bin geheiligt, ich bin ein Heiliger, sagt die Bibel dann. So nennt Gott uns dann. Ich bin wiederhergestellt, ich bin sauber, ich bin rein. Einfach nur durch sein Blut, weil ich das in Anspruch nehmen konnte, weil ich Buße tun konnte. Mhm. Wenn du keine Buße tun kannst, bleibt dir das verwehrt. Dann ist es reine Theorie, reine Theologie und es macht nichts mit dir. Du bleibst im Dreck drin, du kannst vielleicht die Hände heben und kannst Halleluja singen und kannst versuchen, dein Leben ein bisschen besser zu führen, aber letztlich, du landest immer wieder im Dreck. Das ist die Wahrheit. Ohne ihn. Mhm. Das wollte ich einfach nur
unterstellen. Das war gut, danke schön. Auch wenn wir Gefahr laufen, vielleicht 5 Minuten länger zu machen, lass uns doch miteinander aufstehen und auch antworten. Und Susan, kann ich dich bitten, dass du uns einfach ein bisschen spielst? Ich würde gerne mit euch beten. Ich möchte natürlich ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus Christus beten, um jedem die Gelegenheit zu geben, reinen Tisch mit Gott zu machen, zum wiederholten Mal, zum ersten Mal, hier im Saal oder auch daheim, ist egal. Aber ich möchte auch euch einfach einladen, Gott, den Heiligen Geist, zu fragen, Was möchtest du Gott mir ganz persönlich sagen? Am Anfang habe ich ja dafür gebetet. Und so lasst uns mit dem Hingabe, mit dem Übergabegebet starten. Und wenn du Gott neu oder erstmals einladen willst in dein Leben, sprich mir doch Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Alles gegeben hast, damit ich Freiheit haben kann. Ich entscheide mich, heute Buße zu tun. Ich will umkehren, Jesus. Ich will dir folgen. Ich bitte dich von Herzen, Vergib mir meinen Dreck, meinen Müll, meine Sünde. Mach mein Leben neu. Mach mein Herz ganz sauber. Und hilf mir, dich besser kennenzulernen. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Und Herr, es ist wahr, wir alle brauchen immer wieder Buße, immer wieder Umkehr, Überführung. Denn die Schrift ist eingegeben, alle Schrift, zu unserer Belehrung, zu unserer Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und Heiliger Geist, ich möchte dich und ich lade dich ein, das auch in deinem Herzen zu tun. Ich möchte dich fragen, was hast du mir heute Morgen zu sagen? Wo ist bei mir Buße dran? Wo habe ich eine falsche Haltung? Melli hat das neulich an einem Gottesdienstende so schön demonstriert. Sie hat sich auf die Bühne gesetzt und hat gesagt, bet doch einfach mal und frag Gott, wo bin ich denn verkehrt? Wo ist meine Haltung nicht in deinem Sinne? Und das wollen wir jetzt tun. Und einfach einen Moment still sein vor ihm und auch im Herzen Entscheidungen treffen. Das kannst du jetzt an deinem Platz tun, wenn Susan uns noch ein bisschen dient. Herr, wir haben heute gelernt, nicken nützt nichts. Wir müssen handeln nach dem, was wir gehört haben. Gib uns den Mut, das umzusetzen, was du jetzt gezeigt hast, auch in Zukunft zeigen wirst. Herr, gib uns allezeit belehrbare Herzen, treue Herzen, die bereit sind, sich selbst zu verleugnen, Dinge loszulassen, dem eigenen Ich abzusterben. Hilf uns dabei, Jesus. Vergib. Vergib mir, Jesus, wo ich dir ja keine Ehre bereitet habe. Wo ich dich und Menschen verletzt habe. Wo ich überheblich war, vermessen und stolz. Herr, gib mir ein Herz, wie das deine ist. Du hast es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott zu sein. Du hast dich entäußert. Du hast dich selbst erniedrigt. Und dann wurdest du erhöht. Das ist der Kreislauf im Reich Gottes. Und ich danke dir dafür, dass du uns lehrst, darin zu wandeln. Mit erhobenem Haupt, aber mit einem demütigen Herzen, Herr. Lass uns dir nachfolgen, Jesus. Ehre sei dir. Mach uns das Wort lebendig, auch das Buch der Offenbarung, auch da, wo es schwer ist, Herr. Rede zu jedem persönlich, auch über diesen Tag hinaus. Und lass uns dankbar sein, einmal mehr für unsere Rettung. Amen. Amen. Nimm doch einen Moment Platz und ich möchte uns die Worte vorlesen, die Paulus an die Korinther geschrieben hat, aus 1. Korinther 11, Vers 24 folgende, wo es ums Abendmahl geht. Und wenn du noch kein Becherchen hast, hier vorne am Kreuz, steht der Corona-konforme Karton. Ich freue